besser und von Magier zeigt sich dann warum. Ne? Passt es möglichst gut zusammen, wenn wir vom Stoff und das jetzt nicht angekommen. Ne? Der spezifische Grund dafür liegt in der wahren Arbeitskraft, in der menschlichen Arbeitskraft, wo die Menschen gekauft werden, um zu arbeiten, aber bezahlt werden nur in dem Maß, wie sie als Ware ihre eigene Herstellung, ihre eigene Reproduktion abgeben können. Also der Wert der Ware, die hier gekauft wird, wird warenmäßig nach der Arbeitszeit, die ihre Herstellung, ihre Reproduktion braucht, geleistet. Aber die wahre Arbeitskraft kann viel länger arbeiten, als sie für ihre eigene Selbsterhaltung braucht. Weil eben durch den Fortschritt der Technik und der gesamten Organisation und der Wirtschaft die Lebenserhaltungskosten schon relativ gering sind. Daher wirkt eben die Arbeitskraft einen speziellen Mehrwert aus. Sie arbeitet viel länger, als sie bezahlt wird. Und der Mehrwert, der hier hereinkommt, fließt den Kapitalisten zu, die ihm die Produktionsmittel zur Verfügung stellen. Die versuchen natürlich möglichst lange Arbeitszeiten herauszuschließen und möglichst viel Mehrwert zusammen. Die Kosten abgezogen dann von diesem Mehrwert ergibt den Gewinn oder den Profit. Und der Profit wird dann wieder investiert und die Produktion wird auf einer höheren Ebene fortgesetzt. Dadurch dann diese ganze Dynamik des Kapitalismus. Und immer wieder die Reinvestition des Profits, der aus Lohnarbeit heraus gefiltert wird. Historische Bedingungen haben wir gesehen, ist überhaupt die Trennung von Kapital und Arbeit, wie sie sich zur Zeit des Handelskapitals eingestellt hat. Also bis ins 18. Jahrhundert hinein, Kapital in wenigen Händen und viele Leute aus der Bevölkerung, die keine anderen Verdienstmöglichkeiten hatten, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Wir haben gesehen, dass im Industriekapitalismus auch genauso wie in der Geld- und Marktwirtschaft lauter egoistische Interessen aufeinanderfallen. Ne? Von dem dann noch hinzu diese Differenz zwischen Kapital und Arbeit, wo die Interessen auch total auseinandergehen. Ne? Die Kapitalisten möchten möglichst niedrigen Lohn zahlen, möglichst lange Arbeitszeit haben, die Arbeitenden möglichst großen Lohn und möglichst kurze Arbeitszeit haben. Ne? Und die Konkurrenz untereinander auch jeweils in diesen Gruppen. Ne? Dann trotzdem die Möglichkeit, sich zu vereinen, ne? Absprache, aus egoistischen Interessen werden auch gewisse Gegensätze überwunden, Absprachen innerhalb der konkurrierenden Kapitalisten, Absprachen innerhalb der konkurrierenden Arbeitenden, was dann eben auch zum Beispiel zur Arbeiterbewegung geführt hat. Und auch Absprachen zwischen beiden, ne? Das kennt man aus Österreich besonders gut, von der Sozialpartnerschaft. Ne? Also prinzipiell haben wir gesehen, 200 Jahre Kapitalismus, auf der einen Seite unglaubliche Reichtümer, die daraus entstehen und auf der anderen Seite Verarmung und Verelendung. Dieser Zwiespalt bleibt immer offen, weil es sich eben um eine Konkurrenz, um eine geregelte Konkurrenz handelt, in der die Spannungen immer mit dabei sind. Daher auch die Möglichkeit, jeweils im Wesen der Spannungen, dass das Ganze vom rein ökonomischen ins militärische umkippt. Also von der strukturellen Gewalt her zur physischen Gewalt. Ich habe da kurz noch hingewiesen auf die sogenannten kommunistischen oder sozialistischen Länder, nur um mich abzugrenzen, damit Sie nicht glauben, dass ich gegen den Kapitalismus bin, für diesen sozialen diesen realen Sozialismus des Ostblocks. Ne? Also dort wird halt der Konkurrenzkampf, der private Konkurrenzkampf ersetzt durch staatliche Regelungen, aber die Funktionärsschicht, die oben drüber sitzt, herrscht genauso über die Lohnarbeiter und über den Mehrwert, der von denen produziert wird. Hat sich halt dann historisch herausgestellt, dass der Konkurrenzkapitalismus stärker, effizienter war. Wichtig ist in diesem Zusammenhang dann der Blick aufs Recht. Das bürgerliche Recht deckt nun diese Art der Produktion bzw. diese Art der Unterteilung von Reich. Diese Art von Kauf der Arbeitskraft. Weil sie, wenn dieser Kauf der Arbeitskraft eben auf Arbeitsverträgen beruht, die beide Seiten zustimmen. Das ist also rechtlich gedeckt. Beide werden verstellt als freie Personen, die eine Entscheidung treffen können, die sich rechtlich binden können, und daher geht das Ganze in Ordnung, obwohl die Menschen, die hier ihre Arbeitskraft verbrauchen, prinzipiell nur als Ware bezahlt werden. Und nicht im vollen Umfang dessen, was sie wirklich leisten. Und eben gedeckt durch ein Recht, das zugleich sich zurückzieht auf die großen Werte von Gleichheit und Freiheit vor dem Gesetz. Also universale Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit. Eine Parole, die vor allem zuerst einmal gegen die Privilegien des Adels eingesetzt wurde in der Französischen Revolution. Also ganz gezielt auch hier, um die bürgerliche Revolution durchzusetzen und die dann im Weiteren auch beibehalten wird im Sinne des Kapitalismus, um alles unter diese Art der Ökonomisierung zu zwingen. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass dadurch keine Freiheit entsteht, keine Freiheit von Herrschaft und Unterdrückung, sondern dass wesentlich dabei eben vor allem die Individualität verloren geht. Man könnte sagen, die Menschen haben befreit von ihrer Individualität. Dass die Individualität sich reduziert auf eine ökonomische Größe. Im Rahmen dieser kapitalistischen Verflechtung. Diese Größe ist austauschbar, sie ist einerseits bewertbar, wie viel jemand bringt, wie viel Leistung er zu bieten hat, die sich im Kapital umsetzen lässt. Die Menschen sind aber prinzipiell austauschbar und sie müssen sich auch gegenseitig in Geschäften und Verträgen austauschen können. Das liegt der ganzen Sache auch wieder zugrunde. Und dieses sich austauschen können, und selbst austauschbar sein, erhebt eigentlich die Würde, brauchbar zu sein für die Kapitalkontrolle, für diesen gesamten Prozess hier einsetzbar zu sein. Das Individuum hat selbst dann auch die Rolle, dass ihm die Schuld zugeschoben wird, wenn es sich nicht durchsetzen kann in diesem Prozess. Das ist ein wichtiger Sündenbock da. Aber die eigentliche Individualität wird ganz in die Privatheit abgestellt. Und alles, was sich nicht verwerten lässt in diesem Vermehrungsprozess des Kapitals, das ist unwichtig und ist eine Privatsache der Individuen. Das Recht sichert nun diesen gesamten ökonomischen Prozess. Es sichert ihn deswegen, weil es ihn regelt. Ohne Regelung wäre ein solcher Konkurrenzkampf nicht effizient. Es gäbe viel zu viele Verluste und Einbußen, auch bei denen, die die stärkste Position haben. Es muss eine Regelung da sein, eine Regelung, die ihm auch die Konkurrenz bindet. Man kann sehr gut selber Gesetze übertreten, wenn man darauf vertrauen kann, dass der Großteil der anderen nicht übertritt. Das ist ein großer Vorteil für die eigene Position. Wenn man selber dann einen Gewinn macht und weiß, die anderen halten sich an die Gesetze. Also eine Regelung muss sein und deshalb kann das Recht auch mit einer gewissen Autorität allen Teilnehmern, allen parteiischen Teilnehmern am Prozess gegenübertreten und eine allgemeine Geltung beanspruchen. Diese allgemeine Geltung wird offiziell dann abgesichert durch die Verfassung, durch das verfassungskonforme Entstehen der Gesetze, aber hinter der Verfassung stehen genauso wie der Menschen, die sie eben so und so eingerichtet haben. Und die Verfassung ebenso wie die einfachen Gesetze unterliegen dieser widersprüchlichen Logik, dass sie einerseits drüber stehen müssen, um den Prozess in Gang zu halten, und andererseits Spielball dieses der Kräfte in den Prozessen. Was dann als Synthese hervorkommt, die bloß formelle Gültigkeit des Rechts auf der einen Seite, da gilt es dann allgemein, aber inhaltlich gibt es einen großen Spielraum für Ungerechtigkeit. Und je nachdem, wer eben in welche Position des Rechts eintritt. Also soziale Ungleichheit auf der einen Seite, das ist die inhaltliche Seite, und auf der anderen Seite die formelle Gleichheit vor dem Gesetz. Die bleibt bestehen. Aber insgesamt ergibt das doch für die größte Zahl der Menschen eine reale Unfreiheit. und weil sie eben aus sozialen Gründen nicht das tun können, was ihnen als Köder gleichsam vor die Alten, ne, das ist entsprechend anpasst, sie reich werden. Also insgesamt ist das Recht eben doch das Ergebnis des kapitalistisch geregelten Krieges aller gegen alle. Ja, das ist geregelt, deswegen funktioniert es überhaupt, aber dazu bedarf es auch des Rechts selber. Und das Recht rechtfertigt sich dann eben dadurch, dass es diese Zwecke erfüllt. Ja, dass es eben diese Regelung zustande bringt. Dass es in der Weise eine gewisse dominierende, übergeordnete Position einnimmt. Und der unterwerfen sich auch die Konkurrenten. Ja, weil sie den Vorteil sehen, der darin enthalten ist. Die Politik, der Staat und das Recht, also alles hier in einen Topf werfen kann, das zusammen ist Ordnungsmacht, stellt also einmal prinzipiell die Regelungen zur Verfügung, in der sich das alles abspielen kann, ist auch sozialer Ausgleichsfaktor im Notfall, ne, wenn die Sozialspannungen zu groß werden, und stellt auch die gesamte Infrastruktur zur Verfügung. Ne. Das sind unglaubliche Vorteile, auf die auch die Stärksten nicht verzichten können. Die Stärksten im Rahmen des Konkurrenzkampfes. Und solange der Staat oder das Recht, die Politik, diese Rolle übernimmt, kann sie sich auch nicht total bloß einen Teil des Konkurrenzkampfes aufnehmen. Also es kann zwar Bevorzugungen gewisser Kapitalfraktionen geben, aber die Politik kann nicht vollkommen eintauchen in diesen Kampf. Ja? Sonst ist sie nur noch Partei in dem Kampf und kann nicht mehr das gesamte Geschehen regeln.
Obwohl, ja? Bitte? Obwohl diese Rahmenbedingungen ja von der Wirtschaft dahingehend durchbrochen werden, dass die Sanktionierungen ja meistens mit Geld also geregelt sind und dass die Unternehmen, die eben über genügend Kapital finden, diese mit einberechnen einfach die
Sanktionen. Ja, natürlich.
Und damit entsteht natürlich wieder ein Ungleichgewicht
von den... Diese Bedingungen sind da. Ja, gut, aber man kann natürlich trotzdem immer wieder gerade inhaltlich über die Gesetze, über die Formalität der Gesetze hinaus. Also die einen bevorzugen, die anderen nach. Also das ist kein Problem. Sie sehen es ja da im politischen Kampf. Also natürlich, die Regelung als solche wird anerkannt und ist einmal allgemein und der Markt richtet sich nach den Regeln, die den Rahmen geben. Ne? Aber da gibt es genügend Spielraum, nach wie vor, inhaltlich. Das ist eben diese Spannung von Formalität und Inhaltlichkeit, die in diesem Recht notwendig ist.
Ja, was ich nur sagen wollte, weil eben das einen Punkt gibt, wo man sozusagen aus dem Rechtssystem als Unternehmen aussteigen kann.
Wo man aussteigen kann, meinen Sie?
Ja, wo man es einfach überschreiten kann.
Meinen Sie jetzt von der Politik her oder meinen Sie von den ökonomischen Teilnehmern her?
Von beiden her? Vom Unternehmen, wenn die Sanktionen so sind,
dass das Unternehmen leisten kann. Das Unternehmen wird natürlich auch kalkulieren. Natürlich jetzt heutzutage kann es natürlich auch in einem anderen Staat abfangen. Ne? Also da werden die Staaten schon gegeneinander ausgespielt, international. Das ist ja auch nicht seine Schuld. Und natürlich, die Unternehmen werden ununterbrochen versuchen, irgendwo Lücken zu finden, wo sie das Recht bieten können. Ne? Zumindest bieten können. Aber eben immer unter der Sichtweise, dass insgesamt die Ordnung noch herrscht. Ne? Und dass die anderen sich daran binden. Weil wenn niemand sich mehr daran hält, dann bricht es Chaos. Ne? Genauso wie wenn die Autorität des Rechts mitmacht in dem Konkurrenzkampf und keine Dimension mehr darüber behält. Ne? Dann kann auch jederzeit das Chaos
werden. Aber bitte, warum denn nur die Unternehmen?
Bitte?
Warum denn nur die Unternehmen?
Ja, natürlich alle.
Das ist auch
prinzipiell.
Ja.
Es ist ein Kampf lauter
Interessen. Ja, weil es geht so durch, wie wenn unser Recht einseitig geformt wäre zugunsten des Stärkeren.
Also das ist einfach ein Resultat der Kämpfe, die sich in diesem Rahmen abgespielt haben. Natürlich. Genauso wie andere Seite. Meistens sitzt die Unternehmer am längeren Ast. Ne? Das ist halt so. In manchen anderen, in manchen Zusammenhängen vielleicht nicht, aber insgesamt natürlich schon. Aber wie gesagt, es muss auch die andere Seite irgendwie berücksichtigt werden, weil das Ganze sonst Gefahr läuft, nicht mehr zu funktionieren. Ne? Daher dieser allgemeine Ausgleich.
Ein Regulator muss sein.
Ja. Aber natürlich, wie ich schon darauf hingewiesen habe, bei Marx, bei seiner Idealisierung der Arbeiterklasse, ne, auch diese Zusammenschlüsse sind eigentlich vom Egoismus her typisiert. Ne? Das ist ganz klar, das sind auch egoistische Interessen, hauptsächlich. Aber das Recht selber ist natürlich schon in dieser Rolle, die es zu spielen hat, ne, dass der ganze Mechanismus weiterlaufen kann, nichts anderes als die herausabstrahierte Allgemeinheit des egoistischen Prinzips selbst. Ne. Der Egoismus ist das Allgemeine, das sich hier inhaltlich natürlich gegeneinander wendet und Kämpfe ausübt. Aber er selber ist das Allgemeine. Ne. Dieses Prinzip, das eben dem gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang zugrunde liegt. Und mit seiner Logik eben, aus der dann diese Spannung von Reichtum und Armut resultiert. Und ich habe in dem Zusammenhang auch auf die Menschenrechte hingewiesen, die natürlich keine Rechtsverbindlichkeit haben, es sei denn, wenn sie in irgendwelche Verträge, internationale Verträge eingebaut werden oder in Verfassungen eingebaut werden, dann sind sie in bestimmter Hinsicht einklagbar, dann haben sie aber auch meistens irgendwelche Einschränkungen. Ne? Aber prinzipiell haben diese Menschenrechte eher den Status eines vor- oder überstaatlichen Ideals, ne? Also einer naturrechtlichen Grundlage des Rechts und auch noch der Verfassung. Ne? Und von dort her wird aber dann in unserer Art der Menschenrechte, also in dieser Menschenrechtsdeklaration von 1948, wird eben einerseits gegen die Folgen des Kapitalismus eingeschritten, also es wird propagiert, diese Folgen möglichst einzudämmen. Andererseits ist das Ganze eine Legitimation des Kapitalismus, sowohl dem Geiste nach, wie die Personen verstanden werden, wie Mensch verstanden wird, und andererseits auch wörtlich, indem das Privatkapital sanktioniert wird und auf der anderen Seite sogar die Lohnarbeit festgeschrieben wird als Menschenrecht. Und nicht nur das, sondern sogar die Bezahlung nach der Reproduktion. Also alles das in den Menschenrechten verankert wird. Also ein überzeitliches Idealbild der Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft wird hier eigentlich gezeichnet und trotzdem ist das Ganze aus dem kapitalistischen Geist begründet. Und verwandelt eigentlich den Kapitalismus in eine Idylle, die er in Wirklichkeit nicht ist. Ja? Natürlich sollen die Menschenrechte der Form nach das Individuum vor dem Staat schützen, ja? Vor der Willkür des Staates. Aber ich habe jetzt lang genug ausgeführt, dass der Staat und der kapitalistische Prozess und damit auch das Recht, ja? Nicht voneinander zu trennen sind. Ja? Dass der Staat mit seinem Recht genau das Vollzugsorgan des Kapitalismus ist. Und daher müsste eigentlich, müssten die Menschenrechte, wenn sie das Individuum vor dem Staat schützen, zugleich das Individuum vor den negativen Folgen des Kapitalismus schützen. Ja? Das greift total ineinander. Also die Darstellungsweise in den Menschenrechten auch die, dass die Menschen eben Einzelpersonen sind, die nach ihrem Glück streben. Ja? Wie es bei Locke auftritt und was nichts anderes ist also eine Beschönigung des Egoismus. Ne? Und in der Weise müssen sie voreinander geschützt werden und müssen vor ihrem eigenen gemeinsam organisierten Egoismus geschützt werden, nämlich vor dem Staat, der selbst wieder diesen Prozess in Gang bringt. Gut, das war dann ungefähr Bestimmung des Wesens des Kapitalismus. Ich wollte Sie da noch kurz hinweisen auf eine Zeitschrift, die Kapitalismus kritisch ist, aber nicht irgendwie dogmatisch linksorientiert, sondern eher eine undogmatische linke Zeitschrift ist, die zugleich sogar die sogar ihre eigenen Kritiker zu Wort kommen lässt. Also wenn Sie dort nachschlagen, dort hineinschauen, dann finden Sie auch scharfe Kritiker an der Position dieser Zeitschrift. An der Position. Und lange nachkommen. Das nennt sich Streitzüge. Also www. können Sie ein bisschen hineinschauen und vielleicht das eine oder andere daraus gewinnen. Ja, da wollte ich noch auf eins hinweisen, dieser Schutz der Einzelperson, ja, der so hochstilisiert wird zu Menschenrecht, ist ja auch in einem gewissen Sinne und zu einem gewissen Grad ganz Absicht und das Ziel der kapitalistischen Ökonomie selber, denn es muss natürlich die Einzelperson frei, vertragsfähig als Rechtssubjekt vorhanden bleiben, um ihre Geschäfte machen zu können. Also die gesamte Ökonomie des Kapitalismus ist darauf aufgebaut, dass die Einzelpersonen sich frei bewegen können im Rahmen dieses Prozesses, in diesem Konkurrenzkampf. Also das ist ein wesentliches Motiv, ne? Und das andere auch, die Bildung muss natürlich Schritt halten mit der Entwicklung der Produktivität. Ne? Die Ausbildung der Individuen muss entsprechend sein, dass sie auch entsprechend einsetzbar sind. Ne? Sodass also einerseits der Kapitalismus die Eigenständigkeit des Denkens und Handelns der Menschen fördert, ne? Andererseits aber immer Gefahr läuft, dass die Menschen zu kritisch werden. Okay. Dass sie also dann möglicherweise massenweise Kritik an diesen Systemen. Ja? Und das ist eine Gratwanderung, zwischen der Kapitalismus und der bewegen muss. Ne? Einerseits braucht er die Menschen, ihre Tatkraft und Eigenständigkeit, aber andererseits darf sie nicht zu weit gehen. Ja? Das ist immer so ein schwieriger Prozess, das möglichst genau zu treffen. Ne? Und da sehen wir dann auch, das kann natürlich immer wieder mal misslingen, ja, diese Gratwanderung, da sehen wir dann natürlich auch eine der Grenzen des Kapitalismus, wie jedes Herrschaftssystem hat auch seine Schwächen und Grenzen. Ja. Wir können hoffen, dass er nie alles in sich aufsaugen kann, worauf er selber beruht. Ja. Können wir nur hoffen. Also wenn ich ihn jetzt so skizziert habe, dann war das auch eine herausabstrahierte Form der kapitalistischen Struktur selbst, die aber natürlich real noch andere Voraussetzungen hat. Ja? Und diese noch nicht ganz ins Klau gesagt.
Entschuldigung, ich habe nur ein geschichtliches Problem im Moment. Wann ist jeder Kapitalismus durch Bildung in Gefahr gekommen?
68er Bewegung vielleicht. Möglicherweise. Ne? Und es hat immer wieder...
Ich weiß nicht, ob Sie in der Presse das Spektrum gelesen haben. Und es wird auch anders dargestellt.
Naja, es bleibt am Rande. Wenn der Kapitalismus geschickt ist, dann bleibt die Kritik am Rande. Sie können überall in den Bibliotheken den Marx finden, aber kein Mensch liest ihn. Das ist ungefährlich. Gott, es gibt da und dort Leute, die das einigermaßen durchschauen, die auch ganz intensiv darüber diskutieren. Das sind Randgrüppchen. Die Gefahr ist immer, wenn das massenwirksam wird. Das war nicht eingeschritten. Immerhin hat es Revolutionen gegeben. Ne?
Ja, da bekämpft ein Irrsinn den anderen Irrsinn.
Bitte?
Da bekämpft immer nur ein Irrsinn den anderen Irrsinn.
Ja, das mag schon sein. Ja, mag schon sein, aber es kommen von dort eben auch gefährliche Gedanken.
Ne? Ach so, ja.
Früher mal, also jetzt glaube ich, ist es ohnehin nicht mehr so, früher mal waren zum Beispiel solche Studienrichtungen wie Soziologie, ne? Oder auch Philosophie, die waren gefährlich. Ne? Beim Soziologen.
Ja, das ist so.
Zeit, das ist immer noch. Inzwischen hat es sich unglaublich angepasst. Ich bin dann letztes Mal noch kurz zu Rousseau weitergegangen, der ja diese Wurzeln des Kapitalismus, wie wir sie bei Hobbes und Locke gefunden haben, scharf kritisiert. Ja, der sich dagegen stellt. Der den Unterwerfungsvertrag bei Hobbes kritisiert, weil er überhaupt jegliche Sklaverei ablehnt. Ja, und sich beruft auf die Freiheit des Menschen als eines Gottesgeschenkes, ne, das man nicht wegwerfen kann und darf. Und der andererseits auch den Gesellschaftsvertrag von Locke kritisiert, erstens einmal, weil es ein Betrug der Reichen an den Armen gewesen sei, die also nur versucht haben, ihre Privilegien zu retten, ihren Reichtum zu retten und ungleiche Verteilung zu retten. Und auf der anderen Seite auch die Vertretung des Volkes in der Regierung angreift, weil das auch wieder eine Art von Sklaverei sei. Das Individuum bei Rousseau selbst ist eben nicht subsumierbar und liegt in der Allgemeinheit, man versucht, das könnte man sagen, diesen abstrakten Prozess der Kapitalverwertung zu entziehen, in seiner Individualität noch beizubehalten und meint eben, dass die Gesellschaft insgesamt aus einzigartigen, einmaligen Individuen bestünde, die ursprünglich eben in diesem konstruierten Naturzustand vereinzelt gelebt haben und in vollkommener Harmonie mit ihrer Umwelt. Sie waren aber nie wirklich bloß Tiere, sondern Rousseau gesteht ihnen von Anfang an eine Art intuitives Gefühl für die Freiheit zu. Ja? Für dieses Vermögen, das über die Natur hinausgeht und das ihnen ermöglicht, die Naturgesetze zu distanzieren. Ja? Oder sich den eigenen Antrieben auch zu entziehen und freitätig zu werden. Diese Freiheit und Selbsttätigkeit ist für Rousseau verankert in einer metaphysischen Substanz des Menschen, ja, in einer Seele, die dann auch uns hineinzieht in die göttliche Ordnung, in der alles harmonisch verbunden ist miteinander. Also dieser ganze Überbau steht für Rousseau als Voraussetzung da und lässt sich nicht reduzieren auf Egoismus. Ja, ist ja dazu mal gekommen. Ich sage Ihnen nochmal kurz, in zwei Wochen haben wir einen Prüfungstermin, ja, das ist die großen, 23.04. Alternative her anzubieten nach gegenüber dieser egoistischen Organisation des Zusammenlebens. Ja, also Sie sehen, Harmonie ursprünglich vorhanden, ne, so wie bei Locke annähernd in der ersten Phase des Naturzustands, ne, wo das alles dann aber durch die Spannungen doch aufgebrochen wird. Bei Rousseau eine ähnliche Entwicklung, ne, was da passiert, nämlich diese Harmonie verringert sich durch das Zusammenrücken der Menschen, auch wieder angelehnt an die logische Fassung. Ne. Und nicht nur äußerlich ist das ein Nachteil, dass die Menschen zu dem gegenseitig ins Gehege geraten, sondern auch innerlich entsteht die Reflexion. Für Rousseau entsteht sie und wenn dann die Reflexion auftritt, dann rückt das eigene Individuum in den Vordergrund. Ja? Ich weiß mich selbst und ich nehme mich in meiner Besonderheit dann auch zum Wert und entwickle dadurch Stolz und Egoismus. Ja? Also durch die Reflexion tritt für Rousseau der Egoismus. Und dann entwickelt sich alles in eine problematische Richtung. Ja? Also zuerst ist noch Sprache, Technik, Naturbeherrschung gemeinsam entwickelt durch die Menschen. Dann aber allmählich auch die Ausschließung vom eigenen Eigentum. Ja? Das ist der springende Punkt. Wir lesen Ihnen da ein Zitat vor aus dem Diskurs über die Ungleichheit, also die Ursachen der Ungleichheit oder die Ursprung der Ungleichheit der Menschen. Anfang des zweiten Teils, der Passus wird ohnehin sehr oft zitiert, ich lese ihn nicht vor, wo so sagt er, der Erste, der ein Stück Land einzäunte und sich einfallen ließ zu sagen, das ist meins, und Leute fand, die dumm genug waren, es zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken hätte deren Menschengeschlecht erspart, der Fehler herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinesgleichen zugerufen hätte, hört ja nicht auf diese Betrüger, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und das Land keinem. Vielleicht kennen Sie das nicht so oft. Also Eigentum abgegrenzt gegen die anderen, ne, das ist der offizielle Bedingung des Verfalls. Das ist die bürgerliche Gesellschaft, die das Ganze hineinkultiert, wo die soziale Ungleichheit eben extrem gibt. Und dadurch, durch diesen Prozess, verwandeln sich die Menschen. Aus der ursprünglichen Harmonie entsteht der Konkurrenzkampf. Aus der Amour de soi, aus der Selbstliebe, entsteht die Selbstsucht. Amour propre. Das unterscheidet Rousseau wesentlich. Also das eine ist die Liebe zu sich selbst, das heißt die Liebe eigentlich zur eigenen Freiheit, zur eigenen Substantialität, zum Wesen des Menschen. Und das andere ist dann bloß der Eigennutz, der Egoismus. Und das zu überwinden, versucht Rousseau mit der Einrichtung eines idealen Staates. Der total auf Freiheit gegründet sein soll. In keiner Weise eine Unterwerfung, sondern vollkommene Freiheit. Wir können da motivlich zurückgreifen auf das, was ich schon früher gebracht habe, diese allgemeine Form des Menschseins, die auf Reflexion und Willen beruht. Und wir finden da einiges auch bei Rousseau. Das können wir da einbringen und in unsere Auffassung hineinnehmen. Wir haben gesehen, der Mensch ist natürliches Lebewesen, das sich selber reflektiert und dadurch sich auch Handlungsgründe eröffnet. Die Handlungsgründe aber unzulenken. Man sieht die Unterscheidung zwischen Egoismus und Ideologie, die eigene Einzelheit als Handlungsgrund oder die Allgemeinheit der Reflexion in irgendeiner dogmatisch fixierten Weise. Diese beiden sind auch bei Rousseau anzutreffen, in gewisser Weise Egoismus in der Art, haben wir schon gesehen, Ideologie kommt zum Beispiel zum Zug bei diesem Vertrag der Reichen, diesen Betrugsvertrag, wo sie den Armen eben vorgaukeln, dass es hier besser würde durch die neue Regelung. Da steckt eine Ideologie dahinter. Wir könnten darüber hinaus jetzt noch die Ebene des philosophischen Denkens mit einbeziehen, die eben die Relativität dieser Gründe einsieht. Und dort sehen wir, dass das reflexive Lebewesen diese beiden Seiten anzubieten hat als Wert. Einerseits eben die Vereinzelung, andererseits die Allgemeinheit der Reflexion und dass beide eben einander relativieren und daher keins von beiden wirklich oberstes Handlungsprinzip sein kann, unrelativierbares Handlungsprinzip sein kann. Das heißt aber nur, wir sehen selber, dass wir in der, im Risiko der Zwecksetzung stehen. So habe ich das damals gedacht. Wir wissen nicht, was einer nehmen, das andere, es ist beides falsch, da können wir wieder hin und her lavieren, kommen aus dem Problem nicht heraus. Wir stecken in diesem Risiko. Daher ist das Denken selber auch nicht geeignet als oberstes Handlungsprinzip. Das haben wir im Grunde genommen, wir haben unter Platon. Platon als totalen Idealisten kennengelernt und gesehen, dass dieses Prinzip des Denkens, das er als oberstes ansetzt, selber immer relativ bleiben muss, an der Endlichkeit bestimmt sein muss. Es ist also jetzt praktisch gesehen nur die Einsicht in das Problem, dass wir im Risiko der Zwecksetzung drin sind. Es selber kann aber nicht raus. Das kann man nur praktisch feststellen.
Und daher, bitte? Nur eine ganz neue Frage noch zuvor, zu dem, was ich vorgelesen habe. Geht es da um eine Distributionsgleichheit oder also mit dem Land, wo dann einer sagt, dass er, was Sie vorgelesen haben, geht es darum, dass wenn das dann allen gehört, dass alle denselben Anteil von allen haben oder geht es darum, dass...
Nein, wir möchten überhaupt keine Abgrenzung des Eigentums. Die Früchte gehören allen, was da so wächst in der Natur, sollen alle haben und das Land gehört keinem. Es ist einfach frei.
Ja, aber es ist, bleibt da nicht trotzdem dann, wenn man das Ganze so regeln würde, würde nicht das Problem offen bleiben, dass sozusagen weniger vorhanden ist, als gebraucht wird und dass dann für alle sozusagen alles da ist.
Und so sieht das ja wohl, dass durch die Zunahme der Bevölkerung Probleme entstehen. Und dass deswegen eine Organisation eintreten muss. Okay. Die Menschen müssen sich organisieren. Und er möchte jetzt zeigen, wie sie sich ideal organisieren können. Also aufgebaut auf der Freiheit. Und hier sehen wir wieder, übers philosophische Denken hinaus geht noch der Wille. Wir haben schon bei unseren Hinweisen auch gesehen, der Wille geht noch übers Denken hinaus, er entscheidet die Problematik. Er setzt sich darüber hinweg, sonst könnten wir überhaupt nicht handeln und hätten noch nie gehandelt. Der Wille setzt Relatives für sich selbst absolut. Er gibt sich den Sinn, irgendeinen Sinn, auf den Wille erhandeln kann. Und daher meint eben auch Rousseau, der Wille selber müsste absolut sein, wenn er das leisten kann, beziehungsweise müsste er Rückhalt in einem absoluten Prinzip haben. Das haben wir schon gesehen, dieser Hinweis auf die göttliche Ordnung, in der wir mit unserer Freiheit eigentlich verankert sind. Und darauf, auf diese Dimension, müsste sich auch der Staat stützen. Von dort her müsste der Staat konzipiert werden, von einer solchen absoluten Verankerung unserer Freiheit. Und da das ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Ne? Der sieht schon ein, die Menschen haben sich organisiert, aber sie sind nirgends frei geblieben in der Art, wie sie sich organisiert haben, in einer Gesellschaftsform. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er im Ketten. Ne? Das ist der Anfang vom Asozialen des ersten Kapitels. Also wo überall Staat aufgetreten ist, haben die Menschen ihre Freiheit verloren. Und sie sind unterdrückt worden, sie liegen im Ketten. Und die Frage ist, wie lässt sich ein Staat konstruieren, in dem die Freiheit erhalten bleibt? Und zwar alles um Freiheit. Das ist die Aufgabenstellung Rousseaus.
Durch den Legislateur.
Ja, das kommt erst. Zuerst brauchen wir mal den Asozial selber. Ne? Zuerst brauchen wir den Vertrag selber, den ursprünglichen Vertrag, den Contrat Social, der äußerlich sehr ähnlich aussieht wie dieser Original Compact by Law. Ne? Also der Gesellschaftsvertrag auch bei Law. Und das ist ja aus dieses Inhalt nicht von Law abgekupfert. Aber es steckt bei Rousseau eine ganz andere Haltung drin. Es geht eben nicht um eine pragmatische Absicherung des Erwerbsstrebens, ne, und des ungleichen Reichtums, sondern es geht darum, die Freiheit selber als Hintergrund geltend zu machen und die Menschen in ihrer Wesentlichkeit miteinander zu verbinden. Die Freiheit ist das höchste Handlungsprinzip, ne, ist der Grund alles Handelns, aber nicht bloß für die Einzelperson, sondern für jede Person. Und deswegen kommt für Rousseau in der Freiheit beides zusammen, das Individuum und die Allgemeinheit. Wir sind zugleich allgemein begründet, wenn wir uns auf unsere Freiheit zurückbeziehen und wir gemäß handeln oder uns verbinden. Und die Freiheit reicht dann in diese göttliche Ordnung zugleich hinein, in der die Individuen harmonieren. Weil die Freiheit selbst zugleich Allgemeinheit ist und nicht bloß Egoismus. Also die hat die universale Komponente immer auch in sich. Der Contrat Social ist daher ein moralischer Zusammenschluss. Er ist nicht ein pragmatischer Zusammenschluss aus egoistischen Gründen, sondern ein moralischer Zusammenschluss. Und jede einzelne Person darin stellt ihren eigenen Sonderwillen, ihre eigene Besonderheit, die durch die Reflexion wach geworden ist, zurück. Das ist zweitrangig und beruft sich nur auf die Allgemeinheit des eigenen Willens. Und diese Allgemeinheit wieder findet sie in allen anderen auch vor. Man kann sich daher mit allen anderen identifizieren, sofern sie eben auch allgemein sind. Und so schließen sie sich jetzt allgemein zusammen, indem sie alle nur das gemeinsame Beste anstreben. Es geht nicht mehr um egoistische Motive, sondern nur mehr um das Gesamtwohl. Alle in dieser Gruppe, die sich zusammenschließen, streben gemeinsam das Gesamtwohl an. Und weil sie sich dabei nur der eigenen Allgemeinheit unterwerfen, wie das Wesen der Freiheit ist, bleiben sie auch alle frei. Sie identifizieren sich eben auf einer Ebene, wo Individualität und Allgemeinheit zusammenkommen. Ja? Und das ist aber das Prinzip des Handelns insgesamt. Ja? Das ist die Freiheit und sie sind damit nur jeweils ihrer eigenen Freiheit unterworfen. Wobei die allgemeine Komponente dieser Freiheit dominiert durch den moralischen Entschluss, sich miteinander zu identifizieren. Ja?
Gibt es dabei auch irgendeine Beweisführung, die zeigt, dass es ein Gesamtwohl, ein Gemeinwohl gibt, das über die Freiheit hinausgeht?
Ja, da komme ich dann auch zu sprechen. Das ist der große Haken bei uns so, dass er methodisch nicht
sauber ist.
Er geht dann nur intuitiv vor. Aber ich versuche es ja dann nur darzustellen, wie es auch ist. Die Formel des Vertrags, also das ist dann, was da resultiert, ist der Volonté générale, der Allgemeinwille. Zu unterscheiden vom Willen aller. Ne? Wenn alle heute halt abstimmen, jeder noch seinen Individualismuspunkt auch irgendwann aus. Ne? Aber beim Volonté General stimmen alle nur über das Gemeinwohl ab. Was ist für uns alle das Beste? Ne? Und da kann man dann auch sagen, okay, die einen werden von den anderen bestimmt und das macht nichts. Es stellt sich heraus, das Gemeinwohl ist dann das, was hier dominiert. Ne? Was in dieser Abstimmung dann die Mehrheit bekommt. Das ist die andere Haltung, die dahinter steht. Das macht den Unterschied zwischen dem allgemeinen Willen und dem Willen aller aus. Die moralische Grundlage, die dahinter steht. Die Formel des Contrat Social lautet, gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns, seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des allgemeinen Willens. Und wir nehmen als Körper jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf. Also man kann nicht sagen, dass irgendjemand draußen bleibt. Ne? Wenn jemand draußen bleibt, ist es schon nicht mehr das Ganze. Es müssen alle gleichermaßen eingeschlossen sein. Da wird Rücksicht genommen auch auf alle. Ne? Jedes Individuum gehört zu diesem Ganzen dazu. Und damit tritt nun die Harmonie des Naturzustandes auf einer höheren Ebene neuerlich ein für Rousseau. Ja? Wir haben uns jetzt entwickelt vom fraglosen natürlichen Individuum zum Vernunftwesen. Ja? So quasi eine Vollendung des Menschen, die damit erreicht worden ist. Da sind dann durch die Reflexion hindurch sich an den absoluten Maßstäben orientiert. Im Bewusstsein der Freiheit und im Bewusstsein dieser Verankerung in einer metaphysischen Ordnung dann die Entscheidungen trifft. Eben auf den allgemeinen Willen, auf das allgemeine Willen. Also die ursprüngliche Art, wie Menschen aufeinander, also überhaupt Menschen auf andere Lebewesen bezogen waren, positiv war es das Mitleid oder so, das verwandelt sich jetzt in eine bewusste Gerechtigkeit gegenüber dem Mitmensch. Das ist immer in einer anderen Ebene. Es ist nicht mehr bloßes Gefühl, sondern es ist auch über die Vernunft gegangen und ist ganz bewusst jetzt die Einordnung in diese Allgemeinheit des Willens, zumindest das Allgemeine. Bewusste Gerechtigkeit. Und der Selbsterhaltungstrieb, der eben auf die Umwelt bezogen war und der seine mäßigen Bedürfnisse damit befriedigt hat, der wird zur Einordnung in dieses rechtliche Ganze. Umweltbeziehung ist eine rechtliche Beziehung. Und insgesamt wird das Naturwesen Mensch zu einem intelligenten, moralischen Gemeinschaftswesen. Das ist die Vollendung des menschlichen, irdischen Lebens, dass er zu einem solchen Gemeinschaftswesen wird. Die Besonderheit,
bitte? Aber gründet sich dann quasi seine Vorstellung, dass man das als funktioniert, darauf, dass quasi jeder in dem ganzen Vertrauen dass für seine Selbsterhaltung besorgt
wird? Ja. Das ist auch nicht drin. Ne? Das ist sogar ganz eine wesentliche Argumentation bei Rousseau, er sagt, am besten wird in einem solchen Idealstaat für alle gesorgt. Ne? Weil es ja immer uns allgemein überlegen, jede Person mit einschließt. Ne? In einem Konkurrenzunternehmen, da hat man immer viel mehr Probleme, Gefahren. Ne? Aber da ist es eine Erholung der Lösung. Und der Sonderwille ist damit nicht völlig beseitigt, sondern die Besonderheit des Individuums mit seiner Kraft, mit seiner Freiheit, mit seinem Besitz auch, wird allen Individuen von der Gemeinschaft dann wieder zurückerstattet, zur Verfügung gestellt. Er wird dadurch rechtlich geklagt, von der Besonderheit. Mit der Auflage allerdings, dass sie diese Besonderheit bei Bedarf der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Also sie verwalten sie gleichsam, aber sie müssen dann, wenn es darauf ankommt, eben auch ihr Vermögen oder auch ihre Kampfkraft einsetzen, um das Wohl der Allgemeinheit abzusichern. Ne? Aber die Ansprüche, die die Gemeinschaft an die Individuen stellt, sind immer gerecht, weil es ja immer um das Allgemeinwohl geht. Ne? Das ist also nicht die Gefahr, dass es hier auf dieser Ebene zumindest, und solange das so in Ordnung ist, ne, dass es hier zu einem egoistischen Hickhack kommt. Ne? Sondern es geht immer um alle zusammen und alles, was sie tun, ist nur Mittel, um sich selbst und das Ganze zu erhalten.
Und was belegt dazu, diesen Vertrag zu schließen? Also welches Argument? Ich habe das
verstanden. Naja, wir werden dann noch sehen, dass das eine sehr problematische Sache ist, wo überhaupt zustande kommt. Ne? Also Rousseau sagt einerseits, es gibt Gesellschaften, wo es stillschweigend zustande gekommen ist. Mhm. Ne? Die leben einfach so harmonisch. Die können das dann auch zu Papier bringen, wenn sie wollen, müssen aber nicht unbedingt. Ne? Oder es gibt eben gewisse historische Augenblicke oder kleine Zeiträume, wo eine Folge noch so einen Vertrag schließen kann. Aber im Prinzip geht es doch vom größeren Hintergrund her um die Vollendung des Menschen. Er ist eigentlich erst in einem solchen Vertrag zum moralischen Gemeinwesen geworden. Er hat sich selbst erst verwirklicht auf dieser Ebene. Also der Staat ist zugleich Schutz und bringt den größten Nutzen für jede Einzelperson, ne, und ist zugleich aber auch gerecht und frei. Das Gewinnstreben ist etwas, was Rousseau hier ausschließt, was überhaupt nicht ausschlaggebend sein soll. Die Bürger kaufen sich nicht von ihren Pflichten los, ne, indem sie sagen, mach du das, sei du Politiker, du bist sonst viel Gehalt. Ne. Das tun sie nicht und umgekehrt verlangt der Staat auch keine Steuern von den Bürgern. Zitat, das Wort Steuer ist ein Sklavenwort, in der Polis, wie es auch nennt, ne, das ist eine Republik, ist es unbekannt, in einem wirklich freien Staat tun die Bürger alles eigenhändig und nichts mit Geld. Und das ist ja Römisch 3, drittes Buch, Kapitel 15, das sind sehr kurze Kapitel, man findet nicht mehr. Also der Staat ist im Regel ein moralisches Anliegen, ja, und nicht irgendein kriministisches Anliegen. Und obwohl Rousseau das Geld nicht ausdrücklich abschafft in seiner moralischen Republik, bemüht er sich doch, der Geld- und Marktwirtschaft den Boden zu entziehen, indem er fordert, dass kein Bürger derart vermögend sei, sich einen anderen kaufen zu können, und keiner so arm, dass er gezwungen wäre, sich zu verkaufen. Das heißt also, diese Trennung von Kapital und Arbeit, die wir als historische Basis für den Kapitalismus gesehen haben, die würde er damit eliminieren. Dieser Unterschied soll gar nicht auftreten, so extrem. Aber natürlich bleibt trotz allem diese Differenz zwischen Allgemeinwesen und Sonderwesen. Das Individuum ist ja vorhanden, nach wie vor, und kann es uns sondern verbinden. Und daher hat Rousseau die Auflage, dass der Souverän, dieses ganze Volk, ja, diese, die um den Kontrast sozial geschlossen haben, dass alle diese zusammen nur allgemeine Entscheidungen treffen können. Ja. Weil es ja um die Allgemeinheit geht, wenn die Entscheidungen konkret werden, wenn es einzelne Betroffene gibt, dann entwickeln die notwendigerweise einen Sonderwillen, der sich vom allgemeinen Willen abspaltet. Und dann gerät das Ganze ins Wanken. Also alle zusammen, der Souverän, der hier entscheidet, muss sich beschränken auf allgemeine Entscheidungen. Auf allgemeines.
Entschuldigung.
Das ist für Rousseau...
Ja, wie kann so eine allgemeine Entscheidung glauben?
Ich sage es Ihnen. Das Allgemeine ist für Rousseau einerseits ist der Kontrast sozial selbst, ja, das ist einmal. Die haben sich zusammengeschlossen, das vorhin habe ich vorgelesen, für den allgemeinen Willen, der so die einzige Richtige ist. Ja. Und das Zweite, was er hier noch anführt, ist die Verfassung. Ja. Die Verfassung ist für ein allgemeines, wie man jetzt Gesetz, ja, und die muss von allen gemeinsam beschlossen werden, sie hat aber einige Inhalte. Und der führt ein paar Inhalte an, wörtlich, nämlich die Regierungsform muss festgelegt werden, ob es eine Monarchie ist, eine Aristokratie oder eine Demokratie oder irgendeine Mischform, das muss festgelegt werden, das muss in der Verfassung stehen, dann muss auch die Bevölkerung eingeteilt werden in Klassen, das war das Wort mit Gang, in damaliger Zeit, wo das dann geführt war, da hat es eben Klassen gegeben, die oberste Klasse hat politisch geherrscht, ne? Die zweite Klasse hat Moralrecht gehabt und Gewerberecht und so weiter, und sein Rat hat dazu gehört, das Uhrmacher, ne? Und die weiteren Gruppen weiß ich nicht, was die für Privilegien oder Nachteile gehabt haben. Ne? Also er sieht das als Vorbild, man muss die Bevölkerung einteilen. Ne? Und das muss in der Verfassung stehen.
Ja, aber das ist ja ein Widerspruch in sich.
Ja, ja, haben Sie recht. Ich glaube, das dann noch kommen. Das ist natürlich viel zu konkret. Was das man sagen könnte, das ist Thema des allgemeinen Willens. Und genau über dieses Thema geht Rousseau hinweg. Das versteht er nicht, dass hier ein Wurm drinnen ist in der ganzen Sache. Ich glaube, das dann noch ausführlich zu sprechen. Na, da müssen konkrete Entscheidungen getroffen werden. Was will die Regierung tun? Es muss also eine Regierung, eine Exekutive eingesetzt werden. Der Souverän selber ist die Legislative, aber die Regierung ist die Exekutive. Ja? Und die muss besondere Beschlüsse fassen können, im Einzelfall entscheiden können, ist aber vom Souverän, vom gesamten Volk beauftragt. Ja? Und wird auch vom gesamten Volk überwacht und ist damit auf dem Papier jedenfalls dem allgemeinen Willen verpflichtet. Müsste alles tun im Sinne dieses Contrat Social. Aber Rousseau meint, dass die Regierung, weil sie so konkret tätig ist, trotzdem notgedrungen oder notwendigerweise einen Sonderwillen entwickeln wird. Ja? Das ist unvermeidlich, weil die Differenz eben als solche nicht aus der Welt geschafft ist, zwischen dem allgemeinen Willen und dem Sonderwillen. Und er meint, man könnte dem zwar entgegentreten, indem man regelmäßige Volksversammlungen abhält, wo die ersten zwei Fragen sind, soll man diese Regierungsform beibehalten und zweitens soll man diese Personen beibehalten in der Regierung. Ja? Das sind obligate erste Fragestellungen. Man kann also jede Regierungsform verändern wieder und die Person wieder in der Versorgung verschwinden lassen. Aber er meint, dass das nur die Lebensdauer eines solchen Sozialwesens verlängern kann, dass es aber letztlich den Untergang nicht verhindern kann. Ja? Also diese Spannung von Allgemeinheit und Besonderheit ist die Sollbruchstelle für den ganzen Idealstaat. Ja? Dass ich mir eine geraume Zeit eben überhaupt am Leben erhalten kann. Diese irdische Vollendung des Menschen steht also, wie es Kant einmal formuliert hat, in einer vorgängigen Notiz noch, sie steht auf einer Haaresspitze, ja, werde ich sagen. Ja. Sie ist überhaupt nicht wirklich abgesichert, dass sich sowas fällt. Und man kann da auch noch zurückgreifen auf die Bedingungen, wie so etwas überhaupt nach Rousseau entstehen kann. Ja. So ein Kontrast sozial, wenn er nicht von selber irgendwo eintritt. Ja. Er meint, wir bräuchten dazu zuerst einmal ein moralisch intaktes Volk. Ja? Also noch nicht im Rahmen dieser Entwicklung der Reflexion den Egoismus hervorgebracht hat. Oder noch relativ wenig. Dass also die Moral noch stark vorhanden ist. Also weder der Egoismus darf stark entwickelt sein, noch die soziale Ungleichheit. Ja, auch das muss sich im Rahmen halten. Wenn die mal zu groß ist, dann kann man zum Volk nichts mehr begeben. Ja, sind die Spannungen auch schon zu groß. Also eine relativ frühe historische Stufe und auf dieser Stufe hat das Volk dann wieder noch nicht die intellektuellen Fähigkeiten entwickelt, um sich eine Verfassung zu geben. Ja, das ist einfach noch zu primitiv, könnte man sagen, zu ursprünglich und ist dazu noch nicht imstande. Das heißt, wir brauchen weiters eine Person, die diese Verfassung gibt. Ja? Und diese Person muss einerseits außenstehend sein und darf kein Amt anstreben in dem Staat, andererseits muss sie diesen Staat oder dieses Volk sehr gut kennen, ja? Und muss nun eine Verfassung basteln, ohne alle Hintergedanken, muss selber moralisch hochstehend sein, ne? Muss dann eine Verfassung basteln, die den Volk auch entsprechend verständlich machen, sodass es sie annimmt.
Kennen Sie der Fuchs im Hühnerstall?
Nein. Ist das eine Farbe oder was?
Was?
Eine Farbe ist das? Oder?
Nein, das ist ein Roman von Dijon. Da kommt ein Politiker in ein Dorf Kümmelquell, die halt Kümmel züchten. Und er versucht die auch politisch halt irgendwie hochzubringen. Es endet fürchterlich.
Das ist naja, wir sehen, das sind die Bedingungen, damit überhaupt so ein Kontrast sozial zustande kommt. Und die sind natürlich schon sehr unwahrscheinlich, dass die überhaupt jemals eintritt. Und wenn es dann eintritt, dann geht es mehr oder weniger schnell wieder zugrunde. Und damit ist diese Vollendung des Menschen eigentlich ja, bestenfalls auf einer Arbeitsspitze aufgebaut.
Ja, das brennt.
Das sind natürlich die äußeren Probleme, die Rousseau selber sieht, aber es gibt natürlich die größere philosophische Schwierigkeiten mit der ganzen Systematik. Sie haben ja auch nicht schon immer wieder Bedenken gehabt, die ich dargestellt habe. Also zuerst einmal möchte ich darauf eingehen, dass dieser Kontrast sozial ein moralischer Vertrag sein soll. Und das setzt voraus, dass es eben freie geistige Substanzen gibt, die Menschen solche sind, solche Intelligenzen mit Vernunft und Willen, und dass sie in dieser Freiheit dann eben auch wirklich harmonisch übereinstimmen, und dass sich weiters auch noch aus dieser Freiheit konkrete Inhalte ableiten lassen. Das sind die Voraussetzungen für den Contrat social, damit er überhaupt zu einem Staat mit Verfassung führen kann. Wenn wir aber überlegen, was daran beweisbar ist, dann haben wir erst einmal nichts anderes, als das, was ich vorher schon genannt habe, nämlich, dass der Wille von der Alternative zwischen Besonderheit und Allgemeinheit steht. Oder kurz gesagt, dass er immer vor dem Risiko der Zwecksetzung steht. Und diese Problematik kann der Wille zwar durch seine Entscheidungen überwinden, aber er kann sie nicht beseitigen. Er steckt immer darin und setzt sich einfach drüber hinweg. Er wählt eben das eine oder das andere und handelt aus dem einen oder anderen Grund. Sodass also in dieser Situation das Gemeinsame der Menschen nichts anderes ist, als dass sie in dieser Situation stehen. Dass sie in dieser Problematik stehen. Das ist das Gemeinsame. Die Problematik selber ist das Gemeinsame. Aber aus dieser Problematik als solcher folgt keineswegs, dass sie zueinander in einer harmonischen Verbindung stehen oder sich selber eine solche geben können. Aus der bloßen Problematik ist das nicht ableitbar. Sondern eben, was daraus ableitbar ist, eine pragmatische Entscheidung der Menschen, dass sie sich entweder aus egoistischen oder ideologischen Gründen zu einem Staatswesen zusammenschließen, beziehungsweise dass sie das akzeptieren, dass Staatswesen in dem Sinne schon hineingeboren sind. Ja? Also das Übliche, nicht ein Contrat social, sondern eine übliche Art der Organisation des Zusammenlebens, würde daraus resultieren, dass der Wille einfach faktisch eine Entscheidung treffen muss. Ja? Irgendwie geht er damit um. Das wäre aber eben nicht der gerechte moralische Staat, wie Rousseau ihn konstruiert. Das Gemeinsame hier, das Fundament, das Gemeinsame aller Menschen, die da beteiligt sind, ist das bloße Das des Willens, und das ist als solches für sich allein betrachtet, jetzt unabhängig von der Problematik, überhaupt nichts Positives.
Leer.
Es ist völlig unbestimmt. Es ist ja nur die Problematik selber als Inhalt vorhanden und der Wille, das Faktum, dass der Wille damit umgehen kann. Und dieses Faktum selber bietet auch keinerlei Unterscheidung der Individuen mehr an. Sie teilen alle zusammen in diese Unbestimmtheit. Und in dieser Unbestimmtheit sind sie dann gemeinsam. Die haben sie gemeinsam. Aber eine positive inhaltliche Konsequenz können wir aus dieser Unbestimmtheit nicht ziehen. Daher folgt auch nichts daraus. Und die Wertungen, die überhaupt gesetzt werden, sind ja in alle vom Willen gesetzt. Ne? Ganz gleichgültig, ob jetzt diese eine oder die andere setzt, oder sind moralisch, sind Glauben an moralisch motiviert oder egoistisch motiviert, die sind alle gleichwertig, insofern als der Wille sie gesetzt hat. Ne? Daraus folgt also überhaupt keine bestimmte Rangfolge dessen, was wir setzen sollen, wie wir uns verhalten sollen, welche Verfassung wir uns geben sollen. Oder irgendetwas anderes inhaltlich. Ne? Also, dieses Faktum des Willens ist völlig unzulänglich, um eine Begründung von Recht in der Moral zu leisten. Um eine moralisch begründete rechtliche Ordnung herzustellen. Eine gerechte Ordnung des Zusammenhangs. Und Rousseau selber streitet sogar ab, dass wir mit unserer Vernunft, mit unserer Reflexion in diese metaphysische Ebene der Freiheit und der göttlichen Ordnung hineinreichen. Also das Denken ist hier zu schwach, das verwickelt sich in Widersprüche und kommt nicht zu Rande. Das sieht er noch ein. Deshalb vertraut er selber ganz auf eine intuitive Sicht der Dinge. Er hat seine Intuitionen, er hat das Gefühl der Freiheit, das er den Menschen schon von Anfang an zuspricht. Er setzt einfach diese geordnete, göttlich begründete Welt intuitiv als Wahrheitsdenken noch voraus. Und das ist für ihn dann die Grundlage der Moral, und da die Moral die Grundlage des Staates ist, gibt es bei ihm auch eine Religion, reduziert auf drei Grundsätze, auf drei Dogmen, die er von jedem Bürger des Contrat social verlangt. Jeder muss glauben, an das Dasein eines gerechten Gottes, ne, allwissend, allmächtig und gerecht. Ne. Das ist das eine, das ist das Grundprinzip, auf dem die ganze Ordnung beruht. Zweitens an ein zukünftiges Leben, das heißt also Leben nach dem Tod, in dem die Ungerechtigkeit dieser Welt ausgeglichen wird, die Gerechten belohnt und die Ungerechten bestraft werden, damit das Ganze in Ordnung sein kann. Die Grundlage kann ja nicht selber korrupt sein, auf der das Ganze steht. Und drittens dann, die dritte Glaubenswahrheit dieser bürgerlichen Religion ist die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages und der Verfassung damit auch. Ne? Das heißt eben, dass dieser Vertrag in der Freiheit selbst begründet ist. Ne? Also eigentlich ist der Glaube an die Freiheit. Glaube an Gott, Glaube an die Gerechtigkeit im jenseitigen Leben, ne? Da kommt Unsterblichkeit mit rein und drittens die Freiheit selbst. Ne? Das sind die Grundlagen, die er von jedem Staatsbürger verlangt, weil er der Ansicht ist, sonst können sie überhaupt nicht moralisch sein. Sonst können sie überhaupt dieses Kontrasozial nicht eingehen. Ne? Und wer das nicht glaubt und wer sich nicht darauf stützt, wird des Staates verwiesen. Ne? Hat nichts zu suchen.
Nicht nur als regulative
Idee. Nein, das ist beinhalb da, ne? Das muss da sein. Ne? Das wird intuitiv eingesehen. Ne? Natürlich ist das Dogmatismus. Ne? Und ja, dann haben wir noch ein viertes Dogma, es kommt nicht darauf an, wie die Religion ausgeübt wird. Ne? Da kann ein Individuum jede Freiheit ablassen. Im Rahmen dieser Prämisse. Man darf das machen, was sie wollen.
Im Gott, die katholische Kirche
also, in Wahrheit oder sonst irgendwo verehren. Das ist ganz gleich. Also, Sie sehen, dass hier überhaupt eine philosophische Methode dahinter ist, beziehungsweise behaupte ich das jetzt, wenn es nicht gefunden wäre, also, weil es einfach auf Intuition stützt. Ne? Berechtigt ist, dass die Reflexion hier irgendwie nach der Widersprüche gerät, ne? Aber darüber hinaus, was er dann ansetzt, das ist nicht gerecht. Ne? Das ist philosophisch nicht argumentiert. Das Richtige, was er sieht, ist aber trotzdem die Spannung zwischen allgemein und besonders im Willen. Ne? Also diese Sollbruchstelle, von der er sagt, daran geht die Gesellschaft letztlich zugrunde, auch die ideale Gesellschaft. Aber auch diesbezüglich ist die Problematik noch größer, als sie selber sind. Ne? Und Sie haben ja auch schon die Bedenken erhoben, was die Verfassung betrifft. Ne? Also der Bruch tritt nicht erst ein, wie er so meint, zwischen dem Souverän und der Regierung, ne? Wo das eine die allgemeine repräsentiert und das andere die Besonderheit, sondern bereits zwischen dem Souverän und der Verfassung, klarerweise. Ne? Weil ja der Kontrasozial selber, der dem Ganzen zugrunde liegt, in sich inhaltlich völlig leer ist. Ne? Er ist ja bloße Beschwörung dieser Allgemeinheit des Gas, ne? Dass wir alle Leben haben. Ne? Insofern stimmen wir überein. Aber inhaltlich ist hier keine Direktive gegeben, während die Verfassung ganz bestimmte Inhalte hat natürlich. Ne? Und auch wenn man, wie Rousseau sagt, noch nicht bestimmte Personen einteilt, wer regiert und wer in welche Klasse kommt in der Einteilung der Bürgerschaft, ne? Dann sehen die Bürger natürlich vorweg schon, bei welcher Verfassungsart und bei welcher Einteilung sie besser ausstellen werden. Ne? Die einen besser, die anderen schlechter und werden sich entsprechend verhalten. Das heißt, sie mobilisieren bereits in Sonderlinien. Ne? Also wenn überhaupt ein Inhalt entschieden werden soll, dann spielt sofort das Sonderwille hinein. Ne? Der allgemeine Wille ist selbst bei der Verfassung schon außer Kraft gesetzt. Daher ist die Verfassung auch nie wirklich moralisch begründet. Ja? Es gibt keine Verfassung, es sei denn, sie ist so unbestimmt wie der Kontrasozial selbst. Ne? Dann fangen wir überhaupt nichts damit an. Ne? Dann ist es eben keine Verfassung eines Staates. Also, die einzige Entscheidung, die diese Forderung erfüllen würde, dass kein Sonderwille auftritt, ist nur der Kontrasozial selbst. Ne? Eben weil er keinen Inhalt hat, weil er lebt. Und das ist die ganze Problematik. Und im Augenblick, wo wir den Inhalt weitergehen, zerbricht das Ganze schon. Das heißt, Rousseaus Verfassung, auf die er alle einschwört, wo er sagt, wehe, wenn ihr die übertretet, weil ihr habt ja mitgestimmt, ihr seid den allgemeinen Willen verpflichtet, habt euch das verpflichtet, und wenn ihr da die Verfassung überschreitet, dann verratet ihr die höchsten Werte der Menschheit. Ja? Eben gerade diese Moralität. Und ihr disqualifiziert euch eigentlich als Menschen und seid wert, zumindest verbannt zu werden, wenn nicht gar getötet zu werden. Ja? Also diese Forderungen sind jetzt pure Tyrannei, weil ja die Verfassung nicht wirklich gegründet ist. Ja? Weil das bereits dogmatisch und ideologisch ist, wenn irgendein Inhalt dann angesetzt wird als moralisch verbindlich. Denn der Wille steht ja immer oben drüber. Ne? Der Wille selber kann ja nicht in dem Gegenstand aufgehen, den er setzt. Ne? Der begründet immer neu die wechselnden Situationen, einmal so, einmal anders. Aber er selber ist die Voraussetzung für alle seine Entscheidungen, für alle seine Wirkung. Ne? Ob so oder so. Und er geht in keiner dieser Entscheidungen auf. Ne? Er bleibt immer noch vorausgesetzt als das, was entscheidet und was sich wieder neu entscheiden kann. Auch gegen die eigenen Entscheidungen, gegen die eigenen Festlegungen neu entscheiden kann. Also der Wille bleibt ihnen gegenüber immer frei und kann nicht in der Weise, wie man so das vorher hat oder tut, in eine bestimmte Struktur hineingezwungen werden, dass er darin aufgehen soll.
Aber könnte man sagen, dass er den Wille so gebracht hat, als ein absolutes Prinzip von Einigkeit,
ja, ja.
Er immer auf Einigkeit aus, ja.
Ja, aber nur ist das bei ihm nicht methodisch
ausgedrückt.
Ja, ja, du hast recht. Darum habe ich es vorher mal dargelegt und das Motiv ist ja sehr ehrlich, also dabei hat. Nur geht dabei immer auch darum, dass man es philosophisch begründet. Und wenn man so dekretiert, dann passieren solche Schnitzer, die auch erklären, warum Rousseau so doppelt interpretiert wird. Ne? Einerseits ist er der Philosoph der Freiheit und andererseits ist er der Philosoph der dogmatischen Festlegung, der Tyrannis. Ne? Und er wollte ja den ganzen Staat auf Freiheit begründen, ne? Aber indem er die Freiheit jetzt identifiziert mit einem Inhalt der Freiheit, den sie selber gesetzt hat, ne? Unterbittet er seine eigene Aufgabenstellung. Er wollte alles als Freiheit begründen und dann macht er aus der Freiheit einen Inhalt. Und diesen Inhalt hält er dann für allgemein verbindlich. Ne? Wo sogar mit Todesstrafe dagegen eingetreten kann, aufgetreten werden kann, dass er übertreten ist. Ne? Also Sie sehen, beide Seiten hat er in sich, nur methodisch passt es nicht zusammen. Kommt er damit nicht zusammen. Da wird er eben dogmatisch und repressiv. Ne? Durch diese philosophischen Fehler. Und das liegt daran, dass der Wille selber noch nicht ausreichend begründet ist. Der Wille bleibt ganz unbestimmt. Und wenn er so unbestimmt bleibt, kann er nicht Richtschnur für einen Gesellschaftsvertrag sein. Also für eine weitere Bestimmung der Art des Zusammenlebens. So wie es in der Formel heißt, der allgemeine Wille ist Richtschnur für alle. Aber das bedeutet nichts inhaltlich. Ne? Solange der Wille nicht in jeder Weise besser, konkreter bestimmt wird. Daher ist eben mit diesem Kontrast sozial ein Idealstaat zu machen. Ne? Das ist überhaupt nichts damit anzufangen. Ich gehe jetzt noch schnell weiter zu Kant. Ich möchte schauen, ob ich da noch zu Rande komme. Jedenfalls, Kant stellt sich mit dieser Problematik ganz intensiv herum. Er hat selber mal in seiner Entwicklung 4 Jahre lang von 1764 bis 1768 so ein rousseausches System gehabt, ne, wo er sich auf Intuition und intellektuelle Anschauung gestützt hat. Ne, sehr nahe, wo er ihn zurechtgebracht damals. Ne, vom Motiv her ist er dann sehr sozial geworden, Kant selber. Ne, und hat dann versucht, auch ein entsprechendes System auszuarbeiten, das er aber dann nach einiger Zeit durchschaut hat, als Inhalt war. Ne? Ich kann jetzt nicht im Detail auf Kant eingehen, ich mache so einen kurzen Bogen, eben vor allem die Grundlage seiner praktischen Philosophie. Der Wille soll nicht bloß unbestimmt sein. Ne? Er soll aber auch nicht bloß durch Gefühl und Intuition gefasst werden, sondern Kant versucht ihn zu bestimmen durch eine philosophische Voraussetzungsreflexion. Wir gehen von einem Faktum aus und fragen dann nach den Voraussetzungen, nach den Bedingungen, nach den Gründen dieses Faktums. Das, wovon er ausgeht, ist der moralische Anspruch, den wir als rechtsextreme Lebewesen nicht willen, immer schon in uns tragen. Wir müssen uns fürs Handeln irgendeinen zumindest zugegeben, wo es den Zweck setzt. Und dieser Zweck steht im Grunde genommen immer zur Debatte und müsste dem Anspruch nach unrelativierbar sein. Und darin gründet, dass wir immer schon irgendeine Vorstellung von moralisch Gutem haben. Also dieser Anspruch ist in uns da, ist immer irgendwie wirksam in uns und Kant versucht ihn jetzt entsprechend zu bestimmen, woher er kommt und wie er sich formulieren kann. Er meint, der Wille darf, wenn er gut sein will, nicht bloß Einzelwille sein. Also, wenn er so Sonderwille ist, wäre bei Kant dann Egoismus oder der Wille des einzelnen Individuums, das nach seiner Glückseligkeit strebt, das ist zu wenig. Sondern er muss sich nach einem universal allgemeinen Grundsatz richten. Der Terminus gut, moralisch gut, geht von der Einzelheit weg und verlangt nicht bloß irgendeine Verallgemeinerung, das wäre bloß die Ideologie im Unterschied zum Egoismus, sondern er verlangt universale Gültigkeit. Und von dort her formuliert Kant dann seine kategorische Imperativ, dass die Maxime des Willens, also der subjektive Grundsatz, nach dem wir vorgehen, zugleich ein allgemeines Gesetz sein kann. Also wir müssen prinzipiell, wenn wir handeln, nach irgendeinem Grundsatz vorgehen, dann können wir sagen, subjektiv oberster Zweck, das ist die Richtlinie, nach der wir handeln, aber dieser oberste Zweck, den wir uns da gemacht haben, der soll jetzt wirklich universal sein. Das ist die Forderung, die Kant in seinem kategorischen Imperativ aufstellt. Die Maxime, das ist der subjektive Grundsatz, soll allgemeines Gesetz sein. Das für alle vernünftigen Wesen gilt, jetzt nicht nur für die Einzelperson, nicht nur für eine kleine Gruppe, sondern schlechthin für alle vernünftigen Wesen, seien sie auch irgendwo am Mars angesiedelt. Und das ist jetzt eben die Selbstgesetzgebung des Willens. Er muss sich selber dieses Gesetz geben. Er selber ist das allgemeinste Prinzip, das seine eigene Besonderheit in dieser Weise einschreibt. Die Autonomie und Freiheit des Willens ist davon enthalten. Das ist jetzt nicht nur ein Vernunftbegriff des Guten, wie sich bei Kant herausstellt, sondern diese Autonomie des Willens ist für ihn im an sich Sein der vernünftigen Wesen begründet. Die sind also einerseits für sich selber Erscheinungen, soweit sie sich eben selber empirisch wissen im Raum und Zeit, aber es liegt ihnen in jeder Erscheinung noch ein an sich Sein zugrunde. In diesem an sich Sein ist der kategorische Imperativ begründet. Also das ist nicht nur ein Vernunftbegriff, die Vernunft ist die eine Seite, die empirische Existenz die andere Seite, sondern das an sich Sein vermittelt noch diese beiden Seiten. Das ist vorausgesetzt, geht über das Denken hinaus, ist die eigentliche Existenz des Menschen als freie Intelligenz. Im an sich Sein dann kann man sagen, müssen die Menschen frei sein, dann ist die Argumente nicht genau darlegen. Und die Menschen, sofern, oder überhaupt die vernünftigen Wesen insgesamt, sofern sie an sich sind, bilden zusammen mit den Dingen an sich eine harmonische Welt. Das ist der sogenannte Mundus Intelligibilis, die Verstandeswelt. Also eine Welt, die vorausgesetzt ist, das Sein, das immer schon vorausgesetzt ist, das aber nur durch die Vernunft eingesehen werden kann. Also, ich möchte jetzt nicht klar erklären, warum Verstandeswelt, obwohl es in die Vernunft eingesehen wird, aber es ist jedenfalls nur geistig zu fassen, einerseits, aber es liegt wirklich zugrunde. Und dort wechseln wir auch hin, wenn wir nach dem Tode in das zukünftige Leben eingehen. Also, das Thema auch hier schon bei Rousseau angesprochen. Wir wechseln dann in diese Welt und da stellt sich heraus, es ist eine moralische Welt, wie bei Rousseau. Und die Gerechtigkeit wird hier genau bestimmt auch. Es ist die Übereinstimmung unserer Sittlichkeit mit der Glückseligkeit. Wir werden dort eben genauso glücklich sein, wie wir sittlich waren. Beides ist proportional zueinander. Und diese Übereinstimmung wird von einem Schöpfer Gott hervorgerufen. Schauen wir also hier diese Stufen, die wir auch bei Rousseau kennengelernt haben, von Kant her philosophisch argumentiert.
Entschuldigung.
Es muss also Freiheit des Willens geben und diese Freiheit muss in einer moralischen Welt verankert sein, die selber wieder von einem moralisch bewiesenen Gott begründet ist. Diese Übereinstimmung von Gerecht, also von Sittlichkeit und Glückseligkeit nennt Kant das höchste abgeleitete Gut und Gott nennt er das höchste ursprüngliche Gut. Ja, also das höchste Gut ist ein wesentlicher Terminus bei ihm, an dem er diese Gesamtharmonie aufhängt. Ja, das muss alles übereinstimmen. Die Freiheit auch mit der Natur, die intelligenten Wesen an sich mit den Dingen an sich. Ja, von der Natur kommt die Glückseligkeit, von der Freiheit kommt die Sittlichkeit. Ja, deshalb muss alles übereinstimmen. Und diese Harmonie, die er hier voraussetzt, die nimmt er nun auch als Maßstab für das irdische Zusammenleben. Also diese Harmonie der intelligenten Wesen, Recht der Zwecke ist auch ein Schlagwort, ist Vorbild für das Recht. Das Recht ist seinem Idealbegriff nach die äußere Form der Einschränkung, wo jede Freiheit eines Menschen so eingeschränkt werden muss, dass sie mit der Freiheit der anderen Menschen unter einem allgemeinen Gesetz übereinstimmt. Also die Freiheiten der Menschen müssen alle zusammen, das sind jetzt die Willkürfreiheiten in einem Rechtssystem, das ist nicht die absolute Freiheit oder die Freiheit an sich der Intelligenzen, sondern das betrifft jetzt das Zusammenleben real. Die verschiedenen Willküren, könnte man auch sagen, müssen so eingeschränkt werden, dass sie alle zusammen unter einem Gesetz vereinbar sind. Also berechtigterweise eingeschränkt, jede Person muss sich einschränken im Hinblick auf die Allgemeinheit des Zusammenlebens. Und Kant meint, dass hier alle Betroffenen diesem Idealbegriff des Rechts gemäß zustimmen müssten, wenn sie überhaupt moralisch urteilen. Das Recht selber als solches ist auch bekannt, eine moralische Verpflichtung. Wir sollen ein solches ideales Recht anstreben. Auch für die Herrscher ist es eine Verpflichtung. Nicht nur für die Untergebenen, sondern vor allem auch für die Herrscher. Aber im Recht selber geht es nicht, also in der wirklichen Regulation des Zusammenlebens, geht es nicht um die Motive, die dahinter stehen. Das sind Gleichgültige. Also im Recht selber kommt es nicht darauf an, ob ich aus moralischen Gründen mich anpasse an ein Gesetz oder ob ich einfach äußerlich gezwungen bin, mich anzupassen. Das Recht zwingt nur äußerlich. Das Recht ist ein äußerliches Verhältnis. Wir sind zwar moralisch dazu aufgefordert, es zu installieren, aber diese moralische Haltung kann natürlich nicht von außen erzwungen werden. Die hat also insofern mit dem Recht nichts zu tun. Sondern das Recht zwingt nur die Einhaltung. Also, dass überhaupt das Recht eine moralische Verpflichtung ist, das ist für Kant philosophische Sache. Das muss man philosophisch begründen. Dass ich die moralische Haltung zum Recht habe, das ist meine persönliche Sache. Das ist Sache der Selbstverantwortung der Individuen. Aber dass die Gesetze äußerlich eingehalten werden, das ist Sache des Rechts. Das Recht selber ist nicht gleich mit Befugnis zu zwingen, zur Einhaltung der Gesetze.
Aber Entschuldigung, er sagt ja auch, die Freiheitsbeeinträchtigung wird durch den Rechtszwang selbst wieder negiert. Das ist eben die doppelte
Negation. Ja, das Hindernis. Das Hindernis des Rechts wird durch den Zwang wieder eingeschränkt. Und daher leitet er auch, dass das Recht zwingen können muss. Wenn Sie einen Kant gibt sich aber nicht der Illusion hin, dass im Laufe der Geschichte wirklich diese moralische Haltung dominiert. Ja? Ganz im Gegenteil, er sagt, dominiert immer der Egoismus. Ja? Im Laufe der Geschichte gibt es zuerst einmal egoistische Wege. Ja? Und trotzdem konstruiert er dann diesen Egoismus so, dass er eine Hilfe für die allmähliche Entstehung von immer gerechterem Recht wird. Ja? Und das sieht bei ihm so aus, auch die egoistischen Personen sind, weil sie reflexiv sind, Personen, vernünftige Personen. Ja? Gehören in die Allgemeinheit, reichen in die Allgemeinheit hinein, in die reflexive Allgemeinheit. Ja? Und daher sind sie immer auch gesellschaftsbezogen. Ja? auch der Egoismus, das haben wir ohnehin dauernd schon gesagt, der Egoismus beruht auf einer Gesellschaftlichkeit. Der beruht auf Allgemeinheit, auf einer logischen Gesellschaft. Das ist für Kant wichtig. Und er meint jetzt, die Gesellschaftsbeziehung und der Vorteil der Gesellschaft führt dazu, dass alle die Gesellschaft zu ihrem Vorteil nützen wollen, aus egoistischen Gründen sich also zusammenschließen und dadurch eine gewisse Art des Konkurrenzverhältnisses entsteht, das aber geregelt ist. Geregelte Konkurrenz. Und er nennt das die ungesellige Geselligkeit. Die Menschen sind einerseits ungesellig, insofern sie egoistisch sind und alles nach ihrem Willen haben wollen, ihrer Willkür. Und andererseits sind sie gesellschaftsbezogen und brauchen die Gesellschaft und passen sich in die Gesellschaft hinein. Also eine Geselligkeit ist da, aber sie steht in der Spannung. Ungesellige Geselligkeit. Und dieser Konkurrenzkampf, meint Kant, dieser geregelte Konkurrenzkampf, das ist auch wieder eine Art Verklärung des Kapitalismus, das da im Hintergrund steht, dieser Konkurrenzkampf zwingt die Menschen, sich schrittweise zu entwickeln, zu zivilisieren, also Technik und verschiedene Mittel erfinden, dass sie nicht untätig auf der Baumauer sitzen, dass sie müssen ihre Position erst erkämpfen und zu kultivieren, dass sie auch auf eine höhere Ebene der Reflexion kommen und letztlich dadurch auch allmählich eine immer freiere Gesellschaftsordnung hervorzubringen. Durch diesen Konkurrenzkampf werden sie in diese Richtung gedrängt. Und dieser freiere Staat, wenn sich herausstellt, dass die Handlungsfreiheit, das nennt er ganz explizit, eben auch die ökonomischen Freiheiten, dass sich dadurch Erfolge erreichen lassen, dann wird die Freiheit insgesamt im Staat zunehmen, wird sich diesen auch den Herrschaften durchsetzen, die müssen den Bürgern mehr Freiheit geben, und durch diese größere Freiheit können sie sich auch wieder besser entwickeln, sie können ihre Moralität besser entwickeln und dadurch umgekehrt entwickelt sich nur das Recht auf eine bessere Ebene. Also in der Weise, meint Kant, gäbe es in der Geschichte selber eine teleologische Tendenz, aus dem Egoismus gewonnen, hin zu mehr Moralität des Menschen, also zur wesentlichen Verwirklichung des Menschen. Mehr Moralität und eben das oberste Ziel ist eben dieses höchste Gut, das wir dann im Jenseits erst erreichen. Aber prinzipiell tendiert die ganze Geschichte in diese Richtung, weil eben das empirische Geschehen fundiert ist durch eine moralische Welt. Also die moralische Welt hat so quasi als Grundlage, als immer vorhandene Grundlage, die empirische Existenz zum Mittel, um sie zu sich hinzuführen. Das ist die Sichtweise von Kant. Danke für heute.